Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk. Es ist der erste in diesem neuen Jahr.
Wir wünschen euch allen von Herzen ein gutes neues Jahr und viel Segen in allem.
Und unser Bibeltalk hat den Vers zum Thema die Jahreslosung für 2023, dieser Ausruf von Hagar in der Wüste: Du bist der Gott, der mich sieht, oder du bist ein Gott, der mich sieht. Und da steckt dieser bekannte Gottesname drin. Man redet ja immer wieder über diese verschiedenen hebräischen Gottesnamen, und hier haben wir einen davon, nämlich...
Wir haben den hebräischen Ausdruck El-Roi, das heißt der Gott, der mich Sehende, wörtlich übersetzt.
Und mir ist da aufgefallen, in Vers 13 steht da El-Roi und im Vers 14, da steht El-Rai und im Vers 14 steht dann El-Roi. Kannst du mir das mal kurz erklären, warum da zwei verschiedene Vokale stehen?
Ja, wenn man genau im Hebräischen liest, dann stolpert man tatsächlich darüber, denn El-Roi, das ist die uns geläufige Form. Das Wort kommt ganz sicher von Sehen, von Ra'a, der mich Sehende, Roi. Und so steht es dann auch im folgenden Vers, wie du gesagt hast, wo von diesem Brunnen die Rede ist, werden drauf kommen, vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und wenn wir die Konsonanten anschauen, also die Buchstaben, die geschrieben sind, dann deckt sich das auch mit dem Ausdruck im Vers vorher, ein Gott, der mich sieht. Nun haben aber die Masoreten im frühen Mittelalter etwas anders punktiert bei dieser Aussage von Hagar, und sie dachten, dass eher die Erscheinung, eben dass Gott dieser Magd begegnet, dass das das Besondere gewesen sei. Und deshalb haben sie so punktiert, der Gott der Erscheinung, eben der Gott, der erscheint, den man sehen kann. Die ältesten Übersetzungen, die aber viel früher sind, der Samaritanus, die griechische Übersetzung, die Septuaginta und auch die Targumim, die aramäische Übersetzung, die übersetzen alle der Gott, der mich sieht. Also wir können davon aussehen, am Anfang, es stimmt schon, wie es uns geläufig ist, El-Roi, der
Gott,
mich
sieht. Der mich sieht. Und wir werden auch sehen, wie entscheidend es ist, auch in dieser Situation, in der dieses Wort dann gesprochen wird, dass eben wir gesehen werden, oder die Person, die Hagar, weiß, ich bin gesehen von Gott.
Das ist ja eine sehr schöne Jahreslosung fürs neue Jahr 2023, aber die Umstände, die waren weniger schön, die waren ziemlich schwierig.
Die sind ziemlich schwierig, vielleicht finden wir uns darum auch in dieser Jahreslosung wieder. Ich meine, wir gehen kurz auf die Situation ein, wir kennen die Geschichte, die Hagar, die ein bisschen herhalten muss, ja, sozusagen als Leihmutter, nachdem Abraham und Sarah ja immer noch kein eigenes Kind haben, der Abraham inzwischen 85 geworden ist, da gibt ihm die Sarah ihre Magd Hagar als Zweitfrau, damit sie endlich zu einem Kind kommt. Und die Hagar wird tatsächlich schwanger, sie trägt diesen lang ersehnten Erben, und dann wird es schwierig.
Dann entspinnt sich ein Konflikt zwischen diesen beiden Frauen. Das Problem beginnt eigentlich im Herzen der Hagar. Wir lesen im Vers 4, wörtlich übersetzt, Sarah wurde leicht in ihren Augen. Also die Hagar hat so ein bisschen herabsetzend, spöttisch auf die Sarah geschaut.
Das hat sie verachtet vielleicht, ja.
Einen gewissen Stolz, so ich trage jetzt den verheißenen Erben. Und nicht du. Und die Sarah empfindet das als Unrecht. Sie sagt dann zu Abraham, mir geschieht Gewalt, Hamas, also ein starker Begriff, sie leidet darunter. Und als Antwort demütigt nun die Sarah die Hagar. Also das erste Wort hat bedeutet, die Hagar sieht sie zu leicht an, und die Sarah wiederum, demütigen heißt, sie erniedrigt sie. Also da gibt es eine Wechselwirkung.
Also ich stelle mir die Situation sehr schwierig vor. Ich stelle mir das so vor, die Hagar weiß genau, also wenn das Kind dann auf der Welt ist, dann habe ich eigentlich ausgedient, dann trete ich die Rechte an die Sarah ab. Ich meine, was heißt es konkret? Das heißt konkret für die Hagar als Ägypterin keine ägyptischen Schlaflieder für den Kleinen, sondern Erziehung durch die Sarah, keine ihre eigenen Traditionen, ihre ägyptischen Traditionen, die werden keine Rolle spielen in der Erziehung ihres Kindes, sondern sie muss alles abtreten. Das, denke ich, ist ein Konflikt, der war ihr vielleicht vorher gar nicht so ganz bewusst, was es dann konkret heißt mit diesem heranwachsenden Kind in ihrem Mutterleib, dass sie es eben gar nicht prägen darf, sondern nur gebären und abgeben.
Für die Sarah natürlich auch schwierig zu wissen, ich wurde nicht schwanger, aber nun meine Magd. Und sie, als sich bei Abraham beschwert, macht sie die interessante Aussage, der Herr sei Richter zwischen uns. Also da gibt es diesen Konflikt und Abraham sagt, mach was du willst mit dir, und der Hagar wird das Ganze treiben dann zu bunt. Also diese Demütigungen, und sie sucht das Weite.
Sie sieht keinen Ausweg und drum flieht sie. Also kommt mir auch bekannt vor. Manchmal denke ich auch, also weglaufen wäre vielleicht auch eine Option. Auf und davon.
Aber es ist eigentlich eine Flucht in die Auswegslosigkeit. Denn wenn man in die Wüste flieht, ist das eigentlich auch ein Selbstmord.
Lebensfeindlicher Ort. Und sie flieht nicht in irgendeine Wüste, sondern in die Wüste Schur. Die ist zwischen Israel und dieser Ostgrenze von Ägypten. Und man sagt so, die Wüste Schur ist eine der wasserärmsten und ödesten Wüsten überhaupt, also kein guter Ort zum Hingehen. Auf jeden Fall flieht sie dorthin und sie bleibt dort nicht allein. Wir gehen gleich in den Text. Noch eine Vorbemerkung. Sie flieht, und der Sinn vom Fliehen ist ja, dass man nicht gefunden wird. Also wir können uns das vorstellen, sie flieht und ist in der Wüste und ist die ganze Zeit beschäftigt, die ganze Umgebung zu scannen. Also sie kann nicht nur vorwärts schauen, wo laufe ich eigentlich hin, wo gibt es wieder ein bisschen Schatten, sondern sie muss die ganze Zeit auch zurückschauen, hinter sich. Folgt mir vielleicht jemand? Und auch in die anderen Himmelsrichtungen, gibt es irgendjemand, der hier unterwegs ist, der mich beobachten könnte und nachher mich auch verraten könnte?
Also, gibt es irgendwo eine Staubwolke, die auf eine Person hindeuten könnte?
Also Dauerstress. Sie hat ja ein großes Ziel, fliehen und nicht gefunden werden. Und jetzt kommt dieser Humor auch in der Bibel, wie es dann weitergeht. Wir lesen im 1. Mose 16, Vers 7 und 8. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Da haben wir es, der Engel des Herrn fand sie. Und mich hat es einfach fasziniert, dieser Humor von Gott. Ich meine, Gott wusste die ganze Zeit, wo die Hagar war. Ja? Ich meine, er musste sie gar nicht suchen, um sie zu finden. Und doch heißt es, er fand sie. Es ist wie so ein bisschen, als hat Gott sich darauf eingelassen, auf diesen Wunsch, ich will jetzt unsichtbar sein und mich verstecken und von niemand gesehen werden. Und dann findet er sich. Musst du dann denken, als unsere Kinder klein waren, wo sie ganz klein waren, haben sie so ihr Lätzchen am Tisch übers Gesicht getan und waren überzeugt, sie sind jetzt unsichtbar, und fanden es total lustig, wenn wir gesagt haben, ja, wo ist sie jetzt? Wo ist er jetzt? Ist einfach verschwunden. Und dann das Tuch wieder vom Gesicht weg und ein Jubel, wenn wir gesagt haben, jetzt haben wir dich gefunden. Oder später, als sie sich irgendwo versteckt haben, hat sie ganz genau gesehen, dass sie jetzt hinterm Vorhang stehen oder hinterm Sofa sitzen. Und doch haben wir so getan, als würden wir sie nicht sehen und sie dann finden. Und haben gesagt, jetzt haben wir dich gefunden. Und sie waren fasziniert, dass wir sie gefunden haben. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor. Gott wusste doch, wo die Hagar ist, und doch findet er sie.
Es ist sehr interessant, dass er sie in der Wüste findet. Das Wort Wüste mit Bar stammt von der Wurzel Davare, das Wort. Auch Medaber, ich spreche, ist eigentlich von den Konsonanten her dasselbe Wort wie Wüste. Und oft ist gerade der Ort der Öde, der Einsamkeit, der Auswegslosigkeit, auch der schwierige Ort, der Punkt, an dem Gott uns findet. Das kann uns trösten, auch wenn du in Schwierigkeiten bist, jetzt anfangs dieses neuen Jahres, das Wissen, Gott findet uns in unseren Wüsten.
Genau, er schickt Wüsten im übertragenen Sinn eben.
Genau.
Ja, auch Wüsten.
Er schickt da seinen Boten, auch interessant im Alten Testament, dieser Malach Yahweh, der immer wieder kommt. Ist es der präexistente Christus selber, der den Menschen begegnet, aber Gott schickt seinen Boten und er findet diese Frau, diese weggelaufene Sklavin aus Ägypten.
Und er stellt ja dann zwei Fragen: Wo kommst du her und wo willst du hin? Und interessanterweise antwortet sie eigentlich auf keine dieser Fragen. Sie sagt nur: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Also sie nennt nicht den Ort, von dem sie geflohen ist, denn sie ist ja nicht wirklich von einem Ort, äußeren Ort geflohen, sondern sie ist ja aus dieser inneren Not, vor der ist sie ja weggelaufen, vor dieser Bedrängnis, vor dieser Auswegslosigkeit. Der äußere Ort war nicht wirklich ein Problem. Es ging ihr gut, sie hatte alles, was sie brauchte. Sie ist nicht geflohen, weil ihr die Landschaft nicht gefallen hat, sondern sie ist aus dieser inneren Bedrängnis geflohen. Und auf die Frage kann sie noch halbwegs Antwort geben. Sie ist von der Sarah weggelaufen. Aber auf die Frage, wo willst du hin, da kann sie gar keine Antwort geben, denn sie hat ja überhaupt kein Ziel. Sie hat überhaupt keinen Ort, wo sie hingehen kann oder hingehen will. Drum gibt sie da eigentlich keine Antwort.
Der Engel des Herrn gibt ihr die Antwort.
Er gibt ihr eine sehr unerwartete Antwort. Also wenn ich weglaufen würde und Gott findet mich, dann würde ich als erstes erwarten vielleicht, dass er sagt, also komm, ich helfe dir, einen guten Fluchtweg zu finden und einen guten Ort, wo du hingehen kannst. Aber es geht dann weiter in Vers 9, sicher nicht so, wie sich die Hagar gewünscht hat, nämlich da sagt der Engel zu ihr, Vers 9, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand.
Interessant, wir haben ja gehört, dass die Sarah die Hagar gedemütigt hat und denselben Ausdruck verwendet, der Engel des Herrn, nun ihr gegenüber, geh du nun hin und demütige dich unter sie. Was für eine Aussage, eine krasse Aussage. Überlegen wir uns auch jetzt für unsere Situation bezogen, in denen wir uns befinden, wo es schwierig ist. Gott sagt, in dieser Situation hier, fliehe nicht, suche nicht eine Alternative, etwas Neues, sondern geh zurück und begib dich ganz bewusst in diese schwierigen Umstände. Also demütige dich unter diese Hand der Sarah.
Sie haben mal scherzhaft zu meinem Mann gesagt, also wenn ich in der Situation wäre, würde der Engel Gottes zu mir sagen, kehr wieder um zu deinen pubertierenden Teenagern.
Ja. Oder die schwierige Arbeitssituation oder in die schwierige Nachbarschaft, Familienbeziehung, was auch immer. Kehr zurück, demütige dich.
Auf jeden Fall ist es sicher nicht das, was sie hören will. Drum, die Hagar bleibt stumm. Von ihr kommt keine Reaktion. Sie sagt nicht, so sehe ich das nicht. Sie sagt auch nicht, gute Idee, sondern sie schweigt einfach.
Wir sind vielleicht auch etwas froh, dass nicht dieser Satz als Jahreslosung ausgewählt wurde. Geh zurück und demütige dich. Aber auf diesem Satz, da, auf diese Aussage stellt Gott eine unglaubliche Verheißung.
Man könnte sagen, er stellt die Verheißung drauf. Man könnte auch sagen, der Engel des Herrn muss einen dritten Anlauf nehmen, um das Herz von der Hagar zu gewinnen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Und er nimmt jetzt nochmal Anlauf und dann spricht er wieder mit ihr. Und zwar in Vers 10, 1. Mose 16, Vers 10. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Ich meine, das ist das, was die Sarah immer gern gehört hätte. Die Hagar hört es jetzt. Aber es gibt immer noch keine Reaktion. Ich meine, du hast gesagt, große Verheißung. Sie kriegt ja die große Verheißung. Aber sie reagiert überhaupt nicht drauf. Sagt nicht, ja, genau das wollte ich hören. Was für eine coole Verheißung. Sondern sie schweigt.
Aber im Hebräischen ist es krass formuliert. Also Gott wird wirklich sehr mehren ihren Samen. Also der Ort der Fruchtbarkeit und der Mehrung ist eben dieser Ort der Demütigung und des Sich unter uns.
Das begeistert sie trotzdem nicht. Denn ich meine, was ist das für eine Aussicht? Sie ist Sklavin, sie kehrt zurück, sie ist Sklavin, ihr Sohn ist doch immer noch Nachkomme einer Sklavin. Und das ist ja nicht die Aussicht, die sie vor Augen gestellt haben will, dass sie in Unfreiheit bleibt, und zwar mit einer großen Nachkommenschaft, wo sie aber nicht weiß, ja, wie ist es, wenn die sich sehr, sehr, sehr vermehrt? Sind die vielleicht am Ende doch auch wieder unfrei?
Mhm. Aber trotzdem, jetzt auf uns bezogen, im Hinblick auf dieses Jahr, dranbleiben, auch im Schwierigen drinbleiben, nicht davonlaufen, sondern geduldig bleiben, auch Dinge ertragen, da kann ein Segen drauf sein. Kann ich pauschalisieren, aber das ist hier die Verheißung.
Es geht jetzt weiter und mit dem nächsten Anlauf, den der Engel Gottes nimmt und zum vierten Mal jetzt mit ihr redet, gewinnt er dann ihr Herz. Wir lesen Vers 11 und Vers 12. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, wirklich ein Wildeselmensch. Seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Das ist jetzt was, was ihr gefällt. Ein Wildeselsohn. Fangen wir mit dem Wildesel an? Oder mit dem Ismael?
Ist mir egal. Du hast ja gemeint, dieser Wildeselsohn sei eigentlich ihr persönlicher Traum, oder? Sie will unabhängig sein, die Freiheit haben und sie erhält nun die Verheißung, dein Sohn wird das leben.
Genau, deine Nachkommen, die werden in dieser totalen Freiheit leben. Ich meine, Wildesel ist ein Wildtier, ungezähmt, ohne Joch, nicht zur Arbeit eingespannt, sondern der kann hingehen und herumlaufen, wo er will und ist total frei, kann seinen Kopf durchsetzen, weil niemand ihn versucht einzufangen.
Ein Wildeselmensch, was für ein lustiger Begriff. Wirklich ein Freigeist, ein unabhängiger Geist,
genau,
der das gestaltet, was in ihm drin ist.
Und ich glaube, dass damit gewinnt Gott ihr Herz, dass er sagt, hey, selbst wenn du Sklavin bist und Sklavin bleibst und wieder jetzt umkehrst, auch in Unfreiheit, dein Sohn, der wird total ungezähmt und ungebändigt in totaler Freiheit. Ja, ein Wildeselsohn sein. Ich glaube, das gewinnt ihr Herz.
Es ist jetzt ein Anfahrtsweg dann zur Jahreslosung. Wir kommen im nächsten Vers drauf.
Nein, wir kommen jetzt auf den Ismael.
Ich weiß, ein Gott, der mich sieht, aber bevor das Sehen kommt, kommt eben das Hören. Das ist der Ismael. Also Gott sieht die Situation, aber Gott hört auch das Elend. Und der Sohn trägt die Verheißung, der Herr hat gehört. Ismael, also El, Gott hat erhört.
Ismael. Ich meine, die Hagar wird die nächsten Jahre jeden Tag x-fach diesen Namen des Sohnes aussprechen, hören, wenn Abraham und Sarah ihn so ansprechen. Und sie wird täglich mehrfach daran erinnert, Gott hat gehört. Gott hat gehört. Und es ist ja auch nicht Zufall, dass Gott sagt, ich habe dein Elend gehört. Es gab ja kein Elend zum Sehen. Ja? Sie war nicht in Fesseln, sie war nicht vernachlässigt. Sie hat sicher die beste Pflege, das beste Essen, total umsorgt. Sie musste ganz sicher nicht schwere körperliche Arbeit machen, sondern sie wurde, nehme ich mal an, umhegt und gepflegt, weil sie diesen Erbe Abrahams in sich getragen hat.
Abraham war sicher darauf bedacht, dass es seinem Sprössling gut geht,
genau,
und er gesund wird.
Also es gab kein Elend, das Gott hätte sehen können. Es gab aber Elend, das er hören konnte, nämlich die Sticheleien von der Sarah, den Umgangston, genau wie Gott nachher das Lachen gehört hat bei Isaak, hat er eben auch gehört, was da im Verborgenen an Worten gefallen ist. Drum, er hat es gehört.
Er hat es gehört und er sieht die Situation.
Er nimmt es nicht nur zur Kenntnis. Oft sagen wir ja, ja, ich habe es gehört. Also wenn meine Kinder mit irgendwelchen Wünschen und Vorstellungen, von denen ich nicht viel halte, kommen, sage ich, ja, ich habe es gehört. Das heißt dann, ich habe es zur Kenntnis genommen, aber es heißt nicht unbedingt, ich habe es erhört. Aber wenn Gott sagt, ich habe es gehört, dann ist es viel mehr als nur, ich habe es zur Kenntnis genommen. Dann heißt es, ich habe es auch auf mein Herz genommen und ich greife in die Situation ein. Gehen wir zum nächsten Vers.
Mhm.
Die nächsten zwei Verse noch, Vers 13 und 14. Jetzt kommt es nämlich. Und sie, Hagar, nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret.
Ach, beim Sehen, da gibt es ja verschiedene Konnotationen. Es gäbe auch ein negatives Sehen, das ist hier nicht gemeint, aber so im Stil von Big Brother is watching you. Hey, ich sehe dich. So wie bei Kleinkindern sagen, wenn sie was Dummes machen, irgendwie versuchen, dass ich was zum Herd hochzugreifen. Hey, ich sehe dich. Nimm die Finger davon. Ich sehe, was du verbrichst. Das ist so ein kontrollierendes Sehen. Das beängstigt uns, bedrängt uns. Also dieser Gott, der uns quasi über die Schulter schaut. Und
da ist ja auch viel Schaden passiert, immer wieder, ja, mit so drohenden Gottesbildern. Also Gott sieht dann übrigens alles.
Und das ist hier überhaupt nicht gemeint, sondern im Gegenteil. Es ist der liebevolle Blick Gottes, des Vaters gemeint. Wir leben unter dem Blick des Vaters. Der Vater sieht uns. Ich sehe es bei meinen Kindern, als sie kleiner waren, zum Beispiel auf dem Spielplatz gespielt haben, immer wieder suchten sie den Blickkontakt, sieht mich der Vater, sieht mich die Mutter, ist er noch da? Oder vor kurzem, selbst jetzt beim Schwimmkurs, da meinen Kleinsten dahin gebracht und von außen durch die Scheibe zugeschaut und dann immer wieder dieser Blick, ja, sieht er mich? Und
schaut er mir zu oder liest er sein Buch?
Sieht er meine Situation? Weiß er, wo ich bin, was ich tue? Ist er interessiert an mir? Und das ist die Aussage, hey, Gott sieht unsere Situation, er kennt uns, er weiß es.
Sie sagt doch auch so schön, der Gott, der mich angesehen hat. Und ich finde, im Deutschen steckt es schön drin, dieses Ansehen. Wenn Gott uns ansieht, dann gibt er uns Ansehen. Also das Ansehen groß geschrieben, er gibt uns Würde, er gibt uns Wert, indem er uns anschaut.
Auch Identität. Oder im Schauen, im Wissen, er sieht mich, er kennt die Umstände, er weiß, wer ich bin, was er in mich hineingelegt hat. Er vermittelt mir Identität. Das machen ja Blicke, machen das auch aus, wenn wir wissen, da ist jemand, der mich sieht. Ich habe mir auch überlegt, was ist der Gewinn, oder so gut Online-Formate sind. Man kann auch an Gottesdiensten aus der Ferne teilnehmen. Man kann schauen, man kann sehen, aber man wird selber nicht gesehen. Und der Gewinn einer Interaktion, auch wenn wir uns aufmachen, in einen Gottesdienst gehen, da werden wir gesehen. Da ist jemand,
schaut uns in die Augen,
der sieht uns schon bei der Begrüßung. Man wird gesehen. Ist auch hilfreich, wenn man in einen Raum reinkommt. Ich erinnere mich so an Begebenheiten, einen großen Raum, sind viele Menschen, aber dann ist da der eine, ich sehe ihn, er sieht mich und er zwinkert mir zu. Und dann weiß ich, man kann ja nicht laut rufen oder winken, aber dieses kleine Augenzwinkern zeigt mir, er hat mich gesehen. Ich werde wahrgenommen, ich bin wertgeschätzt.
Da ist jemand, für den ich wichtig bin.
Genau. Ja.
Und ich denke, darum konnte die Hagar dann auch zurückgehen, weil sie wusste, der Gott, der mich sieht, der mich ansieht, bei dem habe ich Ansehen, auch wenn ich in einer Sklavinnenposition bin und nicht wirklich frei bin. Das hat ihre Situation verändert. Sie ist nicht als die gleiche zurückgegangen. Auch wenn sie natürlich Jahre später dann ganz aufgebrochen ist und gegangen ist, sie konnte jetzt zurückgehen in diesem Wissen. Mein Leben hat Würde und Wert, ich habe Bestimmung und Zukunft, weil Gott mich angesehen hat und mich weiter sieht.
Gesehen werden, das ist wichtig, zwischenmenschlich wichtig, auch wichtig, dass wir von Gott gesehen werden, er kennt meine Situation, in welcher Situation du jetzt auch immer bist, das Wissen, ich gehe in dieses Jahr und dort, wo ich innerlich so ein bisschen zusammenzucke, wenn ich vielleicht die Agenda durchblättere, wenn ich an Dinge denke, die anstehen, ist ein tröstliches Wissen, Gott sieht mich, auch angesichts der Weltlage. Oder zu wissen, Gott sieht den Krieg in Europa, in der Ukraine, er sieht auch alle Herausforderungen, in denen wir sind, Energiekrise und so weiter. Von meinen persönlichen Anliegen bis hin zu den globalen Anliegen, er sieht es und er hat einen Weg, das ist tröstlich. Die Hagar kann zurückgehen, kann ihren Weg gehen, nur mit diesem Wissen, da ist dieser Gott und der sieht es. Und das ist ein tröstlicher Gedanke, der uns letztlich auch Zukunft gibt. Oder wir kennen auch das Buch, wir wissen, es kommt zu einem guten Ende, Gott wird das gut zu Ende bringen, auch mit der Menschheit. Und dieses Wissen brauchen wir für die den nächsten Schritt, auch wenn sie schwierig sind, wenn es Wüstenzeiten sind, wenn es herausfordernde Zeiten sind, demütigende Umstände, widerliche Umstände. Aber Gott ist dabei.
Das war ein schönes Schlusswort.
Ja, ich habe noch einen Gedanken, den ich dir noch anfügen darf. Aus diesem Sehen heraus eben kommt das Weitergehen, der nächste Schritt. Und wenn wir jetzt gesamtbiblisch betrachten, dieses Sehen, neben dem Psalm 32, diese Zusage, ich will dich mit meinen Augen leiten. Also aus diesem Sehen heraus, also Gott sieht nicht nur mich, sondern ich schaue zurück und ich kann in seinen Augen den Weg ablesen, den er für mich hat. Das ist auch ein Aspekt dieses Sehens.
Dass es weitergeht aus der Situation, aus der Bedrängnis heraus, mit einem weiteren Weg.
Und dieses Sehen von ihm vermittelt mir wiederum ein Sehen, eine Perspektive, dass ich weitergehen kann und einen Weg sehe. Und das wünschen wir euch für dieses neue Jahr, das Wissen, Gott ist da, lebt unter diesem liebenden Blick des Vaters. Er sieht euch, er sieht uns alle und das schenkt uns auch eine Perspektive, um da hineinzugehen in dieses Jahr.
Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Wenn ihr unsere Arbeit in diesem neuen Jahr unterstützen möchtet, dann findet ihr auf unserer Website alle weiteren Informationen. Bis zum nächsten Mal.